Ja, Herr Vater, ich möchte dir Danke sagen für die Emil und dich bitten, dass du ihm einfach die Worte gibst, wo du willst zu uns reden, wo du uns möchtest sagen. Ja, Herr, segne du den Emil und hilf du ihm und uns auch als Gemeinde, um das zu verstehen, was du sagst, Herr. Amen.
Und danke, Vater, auch für den Janik, der jetzt in der Pfimi zu Glarus ist und dort einen Dienst tun will. Ich möchte auch bitten, dass du ihn segnest und ihn brauchst und das Wort austeilen tust dort oben. Wir beten dich an und geben dir die Ehre dafür. Amen. Amen. Danke, Sarina. Ja, vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, ich habe ja schon einmal über Hanna gepredigt, zusammen mit Brigitte Sofrano. Und damals ging es um diese Frau, die sich ein Kind erbeten hat von Gott, es auch bekommen hat und es dann wieder Gott zurückgegeben hat. Und heute diese Hanna, es ist natürlich eine andere Hanna, diese Hanna lebt ungefähr 1300 und ein paar Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte später als jene Hanna, über die wir damals gepredigt haben. Und auch von Josia, König Josia, von dem ich das letzte Mal gesprochen habe, ist es ein Sprung von ziemlich genau 600 Jahren und dann befinden wir uns in dieser Zeit, in der nicht nur Hanna lebt, sondern in der auch Jesus Christus auf die Welt kommt. Und das ist ja das Spannende an dieser Hanna. Sie begegnet Jesus Christus und sie erkennt ihn als das, was er ist. Der Sohn Gottes, der Messias, der verheißen ist, der Erlöser, derjenige, der Frieden bringt. Und das ist natürlich ein Grund genug, aber es gibt noch andere Gründe auch, andere Eigenschaften von dieser Hanna, die wir uns zum Vorbild nehmen können. Und deswegen möchte ich heute, denke ich, zu Recht sagen, du und du und du und ich, wir sind ausgewählt wie Hanna. Wir sind ausgewählt wie Hanna. Und ich lese den Text dazu. Es ist übrigens alles, was wir von dieser Hanna wissen. Und wir finden den Text in Lukas 2, Vers 36 bis 38. Und hier lesen wir Lukas 2, Vers 36 bis 38. Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Panuels aus dem Stamme Asser. Diese war in den Tagen weit vorgerückt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, von ihrer Jungfrauschaft an, und sie war eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Und sie trat zur selben Stunde herbei, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Erstens, Hanna. Hanna entspricht eigentlich nicht unserer Vorstellung von einem Held. Aber das hat auch Josia, der König vom letzten Mal, in dem Augenblick, als er König geworden ist, war er nämlich erst 8 Jahre alt, auch er gab kein Bild eines Helden ab. Aber wir müssen uns erinnern, es ist Gott, der Helden macht. Und es ist Gott, der beruft, es ist Gott, der lehrt und der einsetzt. Und ja, das Problem von Hanna, während Josia 8 Jahre zu jung, viel zu jung, oder könnte man sagen, ist Hanna 84, zu alt, viel zu alt, könnte man sagen. Aber für Gott gilt das einfach nicht. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir uns das in Erinnerung behalten. Und Hanna, sie ist ungefähr seit 60 Jahren schon Witwe. Und alleine dadurch steht sie eben nicht im Zentrum der Gesellschaft, sondern viel eher am Rand. Ihr Alter, ihre Witwenschaft. Vielleicht denkt sie auch manchmal, ach, ich bin gerade noch geduldet. Das ist aber auch etwas, was ich immer wieder auch höre von älteren Menschen, die irgendwie sich fühlen manchmal, dass sie einfach noch geduldet sind. Hanna hatte kein leichtes Leben. Das, was wir wissen, und das ist nicht so viel, aber das, was wir wissen, spricht hier eigentlich ziemlich klar. Sie hat jung geheiratet, wie das damals üblich war, und nach 7 Jahren Ehe hat sie bereits ihren Mann verloren. Wahrscheinlich war sie höchstens Mitte 20 damals. Ein Schicksalsschlag. Und vermutlich hatten sie bis dahin auch keine Kinder. Noch ein Schicksalsschlag. Und jetzt als alte Frau merkt sie natürlich noch einmal die Folgen davon, dass sie eben vielleicht keine Kinder gehabt hat. Denn da ist niemand, der dafür sorgt, dass sie versorgt wird. Sie ist von der öffentlichen Hand abhängig. So ungefähr könnte man Hanna beschreiben. Und wenn wir dann diese Fakten nur uns anschauen, dann könnten wir gut nachvollziehen und gut verstehen, dass Hanna vielleicht traurig, müde oder bitter geworden ist in dieser Zeit. Und genau das ist sie nicht. Mit Hanna begegnet uns eine lebensfrohe, freudige, vitale Frau. So zumindest stelle ich mir sie vor. Und so, denke ich, ist es das, was aus dem Text hier hervorgeht. Und ja, vielleicht hätte sie auch noch einmal heiraten können. Das wäre wahrscheinlich möglich gewesen. Aber sie hat sich entschieden, das nicht zu tun. Oder es hat nicht mehr geklappt. Das kann auch sein. Und sie hat ihr Leben begonnen, anders einzusetzen. Sie beginnt Gott zu dienen. Und jetzt finden wir sie in unserem Text genau dort, wo sie eben Gott dient. Nämlich im Tempel. Im Tempel von Jerusalem, dort, wo die Anbetungsstätte ist, die Gott erwählt hat, wo er den Menschen begegnen möchte. Und wenn wir so den Text lesen, dann stellen wir fest, es heißt, Tag und Nacht war sie in diesem Tempel. Man könnte fast sagen, sie hat dort gewohnt, oder? Und ja, sie dient Gott mit Fasten und mit Flehen und vielleicht hat sie auch nicht immer freiwillig gefastet. Vielleicht hat sie manchmal auf Speise verzichtet, weil einfach nichts zu essen da war. Aber was sie gemacht hat, ist dieses Fasten eingesetzt, um das Flehen vor Gott, um ihren Dienst im Gebet zu unterstützen. Sie hat das gezielt gebündelt, denn mit Fasten sagt man Gott immer wieder auch, ich meine es wirklich ernst, ich bin bereit zu verzichten auf das, was mir das Leben gibt, nämlich Nahrung, für eine gewisse Zeit. Und ich bin bereit, das zu unterstützen und mein Gebetsanliegen damit zu unterstützen. Hanna war eine Fürbitterin, eine richtige Fürbitterin. Sie hat gebetet und hat die Anliegen Gottes aufgenommen und sie ist eingestanden im Gebet für ihr Volk, ganz sicher. Das ist keine Frage für mich. Ihr Volk, inzwischen war es römisches Gebiet, also unter der Herrschaft Rom. Und wenn auch die Freiheit ganz klein war, waren dafür die Steuern sehr hoch, oder? Ungerechtigkeit war an der Tagesordnung, Unterdrückung war da und es brodelte und grummelte unter der Oberfläche eines scheinbaren Friedens. Und oftmals reichte ein kleiner Funke und ein Aufstand ist wieder losgebrochen. Eine völlig unruhige Zeit, in der Hanna lebt. Und diese Aufstände wurden in der Regel von den Römern relativ schnell, ziemlich blutig wieder niedergeschlagen. Und Hanna wusste aber auch, dass es eine Lösung gibt für dieses Problem, in dem dieses ihr Volk steckte, nämlich der Messias. Und so bin ich überzeugt, dass sie auch für das Kommen des Messias gebetet hat. Ganz bestimmt. Ich denke, das sagt uns hier der Text auch. Sie ist eingestanden, weil sie wusste, wenn dieser Messias endlich kommt, dann wird er Erlösung bringen. Dann wird er wirklichen Frieden bringen. Dann wird er Freiheit bringen. Und deshalb ist sie eingestanden im Gebet für das Kommen des Messias. Und als Fürbitterin stand Hanna im Riss zwischen Gott und zwischen den Menschen. Hanna steht im Riss zwischen Gott und zwischen dem Menschen. Das ist der Platz, den Fürbitter in der Regel einnehmen. Was meine ich damit? In Hesekiel 22, Vers 30 lesen wir, wie Gott sagt, und ich suchte einen Mann unter ihnen, der vor mir die Bresche zumauern könnte und in den Riss treten würde für das Land, damit ich es nicht verheeren müsste. Und ich fand keinen. Das Problem, die Sünde. Und eine gewisse Menge der Sünde, das ist wahrscheinlich ein geistliches Gesetz, eine geistliche Gesetzmäßigkeit, bringt Gericht. Und Gott sieht, die Sünde ist groß, viel. Jetzt müsste eigentlich das Gericht kommen und er sagt hier, in Hesekiel 22 ist es, ich will gar nicht. Und deshalb suche ich jemanden, der in den Riss tritt. Gibt es jemanden? Wir lesen in Jesaja 62, dieses Thema in den Riss treten ist gerade in den Propheten sehr prägnant vorhanden. In Jesaja 62 lesen wir, wie es heißt, als Wächter stehen wir auf der Mauer. Und wir lassen Gott keine Ruhe. Tag und Nacht lassen wir Gott keine Ruhe. Und wir bitten und flehen und beten, bis dass die Rettung kommt. Bis dass das Heil neu aufbricht und leuchtet und brennt wie ein Licht. Aber wir lesen in Jesaja 59 noch einmal, denn oft findet Gott eben niemand, der in diesen Riss tritt. Er sah, dass kein Mann da war. Und er wunderte sich, dass es keinen gab, der Fürbitte tat. Und zur Zeit Hannas kann es sein, dass Gott keinen Mann gefunden hat. Aber er hat eine Frau gefunden. Hanna. Hanna, sie ist eine solche Wächterin. Sie ist jemand, der die Gnade Gottes hochgehalten hat, der in den Riss gestanden ist, der gebetet hat für das Volk, für den Messias, für Erlösung, für Heil, für eine Wende, für Umkehr. Und weil sie diesen Dienst getan hat, wurde sie mit der Zeit eine Prophetin für Gott und für das Volk. Weil sie wusste, was auf dem Herzen Gottes war. Und als Prophetin hat sie natürlich auch gewirkt und hat vielleicht auch eine andere Stellung oder einen anderen Stellenwert im Volk gefunden. Aber dann kommt letztendlich dieser eine Moment, von dem auch Sarina schon gesprochen hat. An einem Morgen führt der Geist Gottes sie in den Tempel hinein. Sie weiß vielleicht nicht weshalb, aber sie trifft diesen Mann Simeon, den kennt sie, und der steht bei einem jungen Paar. Und sie geht dazu und sie weiß, das ist der Messias. Dieses Baby, 8 Tage alt, das auf den Armen von Maria liegt. Sie weiß, jetzt endlich ist er da. Endlich ist er gekommen. Und das bringt mich zu zweitens. Verstehe die Prinzipien der Fürbitte. Ganz am Anfang in der Bibel, 1. Mose 2, sagt Gott, wenn man sündigt, dann wird man sterben. Und genau dasselbe sagt Paulus in Römer 6, Vers 23. Der Sünde sollt oder der Lohn der Sünde oder vielleicht besser verständlich, die Folge der Sünde ist der Tod. Und so lesen wir, Sünde ist also das Problem. Wir alle haben gesündigt, wir alle sterben. Und dann lesen wir in 1. Petrus 1, Vers 18 und 19, dass es eine Erlösungsmöglichkeit gibt. Aber die passiert nicht durch Geld, durch Silber oder Gold, schreibt Petrus. Die passiert auch nicht durch gute Werke. Und sie passiert auch nicht dadurch, dass wir irgendwelche religiöse Übungen machen. Sie passiert dadurch, dass Jesus Christus gestorben ist, das heißt dann das Blut Christi. Eben, wenn jemand stirbt, dann vergisst er sein Leben, das Blut, das Leben ist im Blut. Und so, das Blut Christi ist der Kaufpreis, ist das Lösegeld für uns. So könnte Erlösung passieren. Und wir müssen verstehen, das ist ein Prinzip. Ein Prinzip der Fürbitte, aber auch ein Prinzip natürlich für uns, für jeden persönlich. Sünde wird immer mit Blut bezahlt. Darunter geht es nicht. Die einzige Entscheidung, die wir Menschen treffen können und die sollten wir treffen, wir könnten entscheiden, ob es mein Blut ist, also ob ich für meine Sünden sterben muss, oder ob ich Jesus Christus, der Sündlose, der für mich gestorben ist und mir sein Leben anbietet, ob ich ihn zahlen lasse für mich. Das ist die Möglichkeit, die wir haben. Und so ist es eigentlich auch in der Fürbitte. Dasselbe Prinzip. Gut, wenn wir Fürbitte machen, dann stehen wir vor Gott. Aber was wir machen als Christen, wir bitten genau das. Jesus, du siehst meine Familie, es ist ein Beispiel. Du siehst meine Familie, du siehst diese zwei Geschwister, die dich noch nicht kennen und dir noch nicht nachfolgen. Jesus, ich bitte dich, und jetzt holen wir dieses Blut Christi in diesen Riss hinein. Ich bitte dich, Jesus, du hast ja für sie auch bezahlt. Du bist gestorben für sie. Und darum bitte ich dich, Jesus, begegne ihnen. Rede zu ihnen, schaffe Möglichkeiten, schaffe Situationen, wo sie dich vielleicht kennenlernen können oder wo sie einfach nur einen Schritt näher zu dir kommen können. Das ist es, was dir Fürbitte Kraft gibt, wenn wir das Blut Christi in diesen Riss zwischen Gott und zwischen den Menschen, zwischen einem Volk und zwischen Gott bringen. Denn Jesus sah das, was er getan hat, das reicht. Es reicht für alle 9 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Es sind noch nicht 9 Milliarden, aber es werden in Kürze sein. Ne? Ja, genau, das ist Fürbitte. Um das geht es. Und vielleicht, wenn wir in die Fürbitte einstehen für unsere Nachbarschaft, für unsere Familie, für unser Dorf oder für unser Land, für unser Volk, dann können wir uns das vielleicht am besten so vorstellen. Fürbitte braucht es überhaupt, das ist ein nächstes Prinzip, braucht es überhaupt deshalb, weil Gott durch die Fürbitte legitimiert wird, einzugreifen und zu handeln. Es ist nicht so, dass Gott zu schwach wäre. Das ist er nicht. Gott ist allmächtig. Aber er respektiert den Willen von uns Menschen. Das tut er. Und so können wir uns das so vorstellen, dass wenn ich für meine Familie bete zum Beispiel, dann können wir vielleicht am besten den Gedanken haben, ich stehe mit meiner Familie in einem Haus. Und wenn jetzt meine Familie alle sagen, es gibt keinen Gott, wir brauchen Gott nicht, ich mache selber, was ich will, ich brauche keinen Gott, dann können wir bildlich das übertragen, dass alle Türen und alle Fenster und alle Läden einfach geschlossen sind. Wir leben in einem geschlossenen Bild oder in einem geschlossenen System. Und jetzt bin ich gläubig und jetzt bete ich und ich bin im selben Haus. Ich bin von derselben Familie, ich bin von derselben Nachbarschaft, ich bin von demselben Volk. So, das können wir immer wieder übertragen. Und jetzt bete ich und ich sage, Gott, komm rein. Und ich gehe hin und öffne die Fenster für Gott. Und jetzt bekommt er so etwas wie die Legitimation, reinzukommen und zu handeln, zu wirken. Jetzt kann er Begegnungen schaffen, jetzt kann er Situationen kreieren, Impulse geben, kann schauen, dass im Fernseher genau im richtigen Moment das Richtige kommt. Ein neuer Anstoß für das Evangelium. Und so kann etwas vorwärts gehen. So funktioniert also auch Fürbitte. Als ich im April 1987 mein Leben Jesus gegeben habe, bin ich ein paar Tage später nach Hause gegangen. Meine Mutter war schon länger gläubig, auch eine Schwester. Und ich hatte, natürlich wollte ich meiner Mutter erzählen, weil ich bin jetzt auch jemand, der Jesus nachfolgt. Und das habe ich dann auch gemacht, aber ich hatte eine Frage. Und die hatte ich im Hinterkopf. Und so habe ich sie beobachtet. Ich habe ihr gesagt, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Und sie hat sich gefreut. Aber ich habe auch irgendwo gemerkt, sie hat sich sehr gefreut, aber ich habe auch irgendwo gemerkt, so ganz überrascht war sie gar nicht. Und das hat dieser Frage, die ich auf dem Herzen getragen habe, Nahrung gegeben. Und so habe ich sie gefragt, Mutter, habt ihr für mich gebetet? Und dann hat sie gesagt, ja, vor ein paar Tagen haben meine Schwester und sie für mich gebetet, dass ich zum Glauben finden würde. Und wir hatten tatsächlich den Eindruck, dass jetzt ein Durchbruch passiert sei. Und irgendwie war das für mich so klar, weil ich habe selber, als ich noch nicht gläubig war, habe ich einmal gebetet und sofort erlebt, wie Gott eingegriffen hat. Das war ein tiefes Erlebnis für mich. Und dazu hatte ich vor kurzem ein Buch gelesen und in diesem Buch, es war ein christliches Buch, in diesem Buch hat die Person, die das geschrieben hat, hat immer gebetet und jedes Mal, wenn sie gebetet hat, ist genau das passiert. Und so war ich unter dem starken Eindruck, Christen müssen einfach nur beten und es passiert. Und diesen Eindruck habe ich noch heute. Christen müssen einfach beten und einiges passiert. Ich denke nicht alles, aber einiges passiert. Und aus diesem Grund denke ich auch, ist es eben wichtig, Gebet verändert Leben. Gebet verändert Menschen. Gebet verändert Situationen. Gebet kann ein ganzes Volk verändern. Wir wissen, dass das möglich ist. Und darum ist Gebet auch der Motor für die Gemeinde. Denn aus dem Gebet heraus darf etwas entstehen, darf Wachstum passieren, da dürfen Menschen Jesus finden, dürfen Heilungen oder Befreiung passieren. Es ist wichtig, dass wir dafür beten. Und wenn wir uns am Donnerstagabend jeweils für das Gemeindegebet treffen, dann erleben wir auch wirklich immer wieder solche Gebetserhörungen. Eigentlich erleben wir ganz viele Gebetserhörungen. Wir beten für Personen, wir beten für Bereiche in der Gemeinde, wir beten auch für die Region, für Situationen. Ich weiß noch, dieses Jahr sind wir überrascht worden, als wir für Regen gebetet haben und es hat kaum mehr aufgehört zu regnen nachher, oder? Oder ein anderes Beispiel, wir haben seit einem Jahr ungefähr, haben wir dafür gebetet, dass es mehr Kinder in der Gemeinde gibt. Und letzten Dienstagabend haben wir in der Gemeindeleitung das erste Mal darüber gesprochen, dass wir jetzt langsam ein Raumproblem hätten in dem Regenbogentreff, also bei den kleinen Kindern, weil es so viele Kinder hat. Diese Probleme lösen wir gerne, beten wir weiter, oder? Also das ist keine Frage. Gott erhört immer wieder Gebet. Es lohnt sich, da dran zu bleiben. Aber deshalb meine Frage an dich. Wie ist dein Gebetsleben? Erlebst du Erhörungen? Spürst du, wenn Gott dich in die Fürbitte ruft? Wenn er dir den Impuls schenkt, hey, bete für diese Situation, bete für diese Person, bete für das Ereignis. Und dann gehst du, nimmst du dir Zeit, 5 Minuten, eine Stunde? Ich möchte dich ermutigen, denn im Namen Jesus haben wir den Zugang zum Vater. So sagt es uns das Neue Testament. Und es sagt auch, wie viel mehr möchte uns Gott mit dem, dass er uns seinen Sohn Jesus Christus gegeben hat, nicht auch alles geben? Und umso mehr möchte er uns das geben, wenn er uns ins Gebet für eine Situation ruft. Er ruft uns nicht ins Gebet für eine Situation, um nachher zu sagen, Edge, das bekommst du nicht. Oder? Das ist nicht unser Vater. Ja, manchmal gibt es diese Momente, und das ist ein weiteres Prinzip für die Fürbitte, wo er möchte, dass wir am Anliegen dranbleiben. dass wir wiederkommen und noch einmal dafür beten und noch einmal oder vielleicht etwas länger beten oder noch etwas länger beten. Jesus erzählt dieses Gleichnis oder dieses Beispiel in Lukas 18 von dieser Witwe, die eine arme Witwe, ihr ist Unrecht geschehen und sie geht zum Richter, der ist eigentlich nicht ein gerechter Richter, aber sie sagt, Richter, schaffe mir Recht. Und sie geht halt noch einmal und sie geht noch einmal und noch einmal und noch einmal. Und sie geht so lang, bis der Richter sich nervt. Diese Frau kommt immer wieder. Ach, wie kann ich nur, okay, irgendwann lenkt er ein und schafft ihr Recht. Und so ist auch Gott nicht. Er hört früher, aber er fordert uns auf, hartnäckig zu sein, dran zu bleiben für Situationen. Und das dürfen wir ausprobieren. Ich möchte dich ermutigen, unser Vater im Himmel, er gibt uns keinen Stein, wenn wir um Brot bitten. Wir kennen das. Von ihm, dem Vater des Lichts, kommen alle gute Gaben. Drittens, große Freude braucht Worte. Ich habe es schon erwähnt, als Hanna in den Tempel geführt wird vom Heiligen Geist, hat sie vermutlich nicht genau gewusst, weshalb sie jetzt in diesen Tempel gehen sollte. Sie hat vielleicht gedacht, ja, er ruft mich in die Fürbitte, da ist ein spezielles Anliegen. Aber sie sieht daneben dieses Paar, sie sieht diesen Simeon und sie weiß genau, sie ist ja auch eine Prophetin, dieses Kind da, das ist der Messias, das ist der Erlöser. Und sie hat 30 Jahre für diesen Erlöser gebetet. Nein, vielleicht 60. Wir wissen es nicht. Sie hat irgendwann begonnen und erlebt jetzt mit 84 Jahren, erlebt sie, wie Gott dieses eine Gebet nach diesem einen Erlöser erhört. Und sie diesen Erlöser als Baby sieht. Und genau weiß, jetzt handelt Gott. Jetzt hat er dieses Gebet erhört, dieses Anliegen. Jetzt passiert es. Und natürlich freut sie sich. Logischerweise freut sie sich. Und sie freut sich nicht nur über die Gebetserhörung. Sie hätte auch von der Gebetserhörung erzählen können. Sie hätte umhergehen können und sagen, Gott, mein Gebet erhört, endlich ist der Erlöser da. Nein, sie hat vom Erlöser erzählt. Das lesen wir. Aus lauter Freude, weil jetzt das Gebet sich erfüllt hat, hat sie begonnen, vom Erlöser zu erzählen. Und jetzt achten wir darauf. Sie ist zu all jenen gegangen, die auch auf den Erlöser gewartet haben. Und denen hat sie gesagt, ich habe ihn gesehen. Er ist da. Er ist da. Ich habe ihn gesehen. Wirklich, er ist es. Ich weiß es. Bei all jenen, die auch auf den Erlöser gewartet haben. Ich gehe davon aus, dass wir im Jahr 2030 ziemlich genau oder sehr genau 2000 Jahre nach dem Moment stehen, an dem Jesus Christus ans Kreuz gegangen, gestorben ist und wieder vom Tod auch auferstanden ist, aufgefahren ist in den Himmel und seinen Heiligen Geist gesandt hat auf diese Erde. Und noch immer gibt es Menschen, die noch nichts gehört haben vom Erlöser. Die noch nichts gehört haben. Ja, im Moment finden große Aufbrüche statt, in Afrika, in Asien auch, in bestimmten Regionen, in Südamerika, überall ganz Gewaltiges passiert. Aber es gibt noch immer Menschen, die haben noch nicht gehört vom Erlöser. Und hier in Europa, wie ist es hier? Wir sind viel mehr nachchristlich. Und die Leute, sie wissen noch vom Christentum, aber wissen nicht, was es bedeutet. Sie verstehen nicht, was die Erlösung bedeutet. Sie begreifen es nicht. Und so, wenn wir jetzt Hanna hier in diese Situation holen würden, dann würde sich Hanna vielleicht umschauen und sagen, wo sind die Leute, die auf den Erlöser warten? Wir finden sie nur spärlich. Und trotzdem, wenn wir uns umschauen, sehen wir die Menschen, sie haben irgendwo ein Bewusstsein von Ewigkeit in ihrem Herzen. Sie wissen, da ist mehr als dieses Leben. Und sie suchen auch nach Antworten. Aber sie suchen am falschen Ort. Sie suchen in der Esoterik. Sie suchen in fernöstlichen Religionen. Sie suchen in Neuheidentum. Sie suchen im Islam sogar. Sie suchen in einem bestimmten Lebensstil, den sie für sich leben. Sie suchen in Ideologien. Sie suchen überall und denken, das könnte es sein. Nur bei Christus suchen sie nicht. Leider. Und dabei ist er es doch, der seit 2000 Jahren oder vor 2000 Jahren wirklich leibhaftig vom Tode auferstanden ist. Er ist es doch, der seit jener Zeit Leben anbietet für jeden, der leben möchte. Ewiges Leben. Und er ist es doch, der uns als Gesellschaft und als Kultur Leben im Überfluss gegeben hat. Wir leben in diesem Überfluss drin. Lasst uns das einfach geschichtlich kurz anschauen. Die Erfindungen, wo passieren oder sind die meisten Erfindungen passiert? Europa. Wo sind die meisten Hilfsorganisationen entstanden? Fast ausschließlich aus dem Christentum, aus Europa oder Amerika. Wo sind Fortschritt, wo sind Menschenrechte entstanden? Europa, oder? Wir könnten die Aufzählung weitermachen und weiterziehen. Und es ist nicht das Abendland, also es ist nicht das Abendland, das den Segen gebracht hat, sondern das Christliche im Abendland. Das hat diesen Segen gebracht. Das hat diesen Wohlstand gebracht. Und wir richten uns in diesem Wohlstand ein, irgendwo wie, sagen wir so, in einem Bubble, in einer Blase. Wir richten uns ein und gerade jetzt auch mit den Möglichkeiten der sozialen Medien können wir von dieser Blase aus sicher kommunizieren, können die ganze Welt beeinflussen oder wenigstens virtuell bereisen oder haben die Kontakte, haben Zugang zu fast allem Wissen und machen uns unsere eigenen Götter und machen uns unsere eigene Erlösung, weil nicht nur Christus wird nicht mehr gefragt, sondern auch Wahrheit ist relativ geworden. Und da sind wir, die Gläubigen. Und wir erleben Jesus Christus. Und wir haben Gebetserhörungen. Und wie Sarina es gesagt hat, da ist Freude in uns, wenn wir Jesus erleben. Und wir möchten das jemandem erzählen. Und wo sind diese Leute, die offen sind, die Fragen stellen? Wo sind diese Leute, die auf den Erlöser gewartet haben? Und wir suchen sie vielleicht und finden den Zugang zu den Menschen nicht. Und werden entmutigt vielleicht sogar. Aber ich glaube, wir dürfen uns hier nicht entmutigen lassen, sondern wir müssen versuchen, diese Blasen, diese Bubbles vielleicht aufzubrechen, aufzustechen. Ich stelle mir dann so einen Ballon vor, es gibt sie ja, man kann da reinstehen und kann laufen und auch hüpfen und so, oder? Und die müssen wir einfach einstechen. Wie können wir das tun? Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass wir mit den Menschen immer wieder neu über das Thema Wahrheit ins Gespräch kommen. Absolute Wahrheit, es gibt absolute Wahrheit. Und wir können das verdeutlichen an unseren Finanzen. Wenn ich nämlich einen Kaffee kaufe, irgendwo in einem Restaurant und ihn trinke, dann ist es mir nicht möglich zu sagen, okay, kostet 4,20 Franken. Ja, in meiner Relativitätsverständnis von Wahrheit bedeutet das heute 2,75 Franken. Das wird mir niemand abnehmen. Oder? Das werden Sie nicht glauben. Oder wie ist das mit den Naturgesetzen? Solange ich auf der Erde stehe, wenn ich jetzt diesen Gegenstand, egal was für ein Gegenstand es ist, den ich halte, loslasse, dann fällt er rauf. Nein, oder? Er bleibt auch nicht stehen. Er fällt runter. Einfach Schwerkraft. Die ist da. Naturgesetz. Es gibt absolute Wahrheiten. Es gibt so viele absolute Wahrheiten. Und wenn wir mit den Menschen über das ins Gespräch kommen können, dann können wir sie vielleicht dann irgendwann auch fragen, und warum, wenn wir so peinlich genau darauf achten, dass ein Meter bleibt und nicht ein Millimeter und auch kein Mikrometer kleiner ist als ein Meter. Und das ist ja eigentlich nebensächlich. Warum, denkst du, gibt es für die richtig wesentlichen, wichtigen Fragen des Lebens keine absolute Wahrheit? Woher komme ich? Von Gott. Wer bin ich? Gottes Kind. Wohin gehe ich? Wieder zu Gott, in die Ewigkeit. Aber da ist auch noch eine andere Frage, die wir vielleicht stellen können, nämlich die Frage, warum denkst du, dass nach dem Tod einfach alles gut wird? Was ist deine Hoffnung? Was ist dein Glaube? Und dann kommen wir vielleicht über die wirklich wesentlichen Dinge ins Gespräch. Was ich in letzter Zeit immer mehr höre und sich immer sehr bewährt hat, ist, dass man einfach zu Menschen hingeht oder wenn die Gelegenheit da ist, sie fragt, darf ich für dich beten? Und dann hören wir vielleicht irgendwelche Anliegen, die diese Person hat, und wir beten für sie. Vor Ort. Und in dem Moment, und das macht Jesus sehr gerne, zeigt er sich, greift er ein. Und vielleicht passiert nicht immer diese Heilung, körperlich gesehen, um die Person vielleicht gebeten hat. Oder das Wunder im finanziellen Bereich, dass sie uns vielleicht wirklich unter Verschwiegenheit mitgeteilt hat. Oder andere Dinge, die so wichtig sind. Aber jedes Mal wird eine Person berührt von Jesus. Wir erleben das auch im Ältestengebet. Wir sehen nicht immer die Wunder, für die wir vielleicht beten, aber wir sehen, wie die Menschen berührt werden. Und dann sind wir da. Und dann können wir sagen, wie Hanna, er ist da. Jetzt ist er da. Jetzt siehst du ihn, du erlebst ihn. Das ist Jesus, das ist der Messias, das ist der lebendige Gott. Er zeigt sich dir gerade. Und vielleicht ergibt sich dann daraus ein Gespräch. Ein Gespräch, das dazu führt, dass diese Person wirklich sich aufmacht und wirklich darüber nachdenkt, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Fürbitte. Als Resultat von unseren Gebeten entsteht Freude in uns, weil wir sehen, dass Gott handelt. Und diese Freude, sie braucht Worte. Finden wir einen Weg, das zu sagen. In Jesu Namen. Amen.